Ganz herzlichen Dank euch. Ich habe heute Morgen meinen Freund Charlie mitgenommen. Und weil er schon schick angelegt ist, habe ich gedacht, müsse ich das doch ihm fast gleich tun, dass er sich ein bisschen wohler fühlt hier vorne. Wir haben uns ja Gedanken gemacht über unsere Freunde, über unsere Mitmenschen. Was denken sie über uns? Wir sind heute im dritten Teil. Wir Christen sind ein Brief Christi. Unser Mitmensch, unsere Freunde können etwas sehen in unserem Leben. Sie entdecken etwas von dem, was uns Christsein bedeutet. Sie entdecken in uns mehr oder weniger von dem, was Jesus in uns zur Entfaltung bringt. Vor einer Woche hat uns der Dani aufgezeigt, wie wichtig es ist, vor allem Zeit zu haben für Mitmenschen. Vor allem Zeit zu haben, Beziehung zu pflegen, auf andere zuzugehen. Aber leider ist es so, dass Nicht-Christen nicht sehr eine gute Meinung haben im Allgemeinen über uns Christen. Und wir haben vor einer Woche mit diesem Zitat abgeschlossen aus der Biografie von Nina Hagen, die uns Dani hat vorgelesen hat. Ich möchte mit dem eigentlich einsteigen. Sie schreibt in ihrem Buch: Den ganzen Umweg um die halbe Welt zu hinduistischen Gurus und so weiter hätte ich garantiert nicht gemacht, hätte ich anfangs der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts glaubhafte, tolle Christen gefunden, auch eine Gemeinde vielleicht, in der ein so wildes Mädchen wie ich Liebe, Annahme und Verständnis erfahren hätte. Für mich steht die Aussage sinnbildlich für viele oft stumme Schreie von Menschen, die sich sehnen nach Menschen, die sie einfach annehmen. Gerade die schrägen Typen, gerade die kuriosen Typen, gerade die, die nicht in unser Weltbild oder nicht in unser christliches Bild hineinpassen. Menschen, die einfach bei uns als Gemeinde, bei uns als Christ Liebe und Annahme erleben. Menschen, die wir in den Arm nehmen, auch wenn sie uns vielleicht irgendwo ein bisschen geniert oder uns vielleicht sogar gruset. Die Gründe für die Ablehnung sind natürlich vielschichtig, wo wir auch Menschen gegenüber haben, die nicht dem entsprechen, wie wir denken. Aber es ist doch bezeichnend, dass 9 von 10 Befragten im Alter zwischen 16 und 29 Jahren der Meinung waren, dass der Begriff verurteilend das Christentum von heute zutreffend beschreibt. Verurteilend. Christen von heute werden als verurteilend wahrgenommen. Von 90% jetzt bei dieser Umfrage von 16 bis 29 Jahren als verurteilend. Interessant ist, die gleiche Umfrage ist auch unter Christen gemacht worden zwischen 16 und 29 Jahren. Dort sind 50% von unseren christlichen Jugendlichen der Meinung, dass der Begriff verurteilend eigentlich abpasst. Ihrer Meinung nach ist unser Glaube sehr auf die Fehler der anderen ausgerichtet. Und eigentlich ist das erschreckend. Erschreckend, wie uns andere wahrnehmen. Als Menschen, die verurteilen. Und verurteilen ist etwas, das ich merke, das gerade in der Beziehung zu unseren Freunden nicht Brücken schafft, sondern vor allem Gräber. Ich würde uns nicht als Totengräber bezeichnen, aber die Schaufel steht schon sinnbildlich als vielleicht der verurteilende Haltung, wo wir Löcher und Gräben zwischen uns und unseren Mitmenschen aufreissen. Es gibt so viele Sachen, wo wir so schnell ein Urteil gefällt haben. Ich weiss nicht, wenn Charlie heute Morgen neben dir hocken würde, als ein Mensch, wo vielleicht sagen müsste, ich bin ein Vergewaltiger. Ich habe mein Kind vergewaltigt. Oder meine Frau. Oder sonst eine Frau. Wahrscheinlich würdest du ganz leicht so 2 Zentimeter weiter wegrutschen und denken, huch, wir machen sofort unser Bild. Oder stell dir vor, ein Homosexueller oder eine Lesbische ist neben dir. Du hast sofort ein Bild. Wahrscheinlich in der Regel verurteilend. Und wenn der oder die neben dir sagt, oh, ich bin HIV-positiv, dann überlegst du dir, oh, will ich aufstehen, rausgehen? Oder du denkst vielleicht, ein Ausländer, Er hat den gleichen Akzent wie dein Nachbar. Der Werner hat schon gesagt, der, der dich immer nervt, entweder oben oder unten. Oder vielleicht ist die Charlie nebendran Esoteriker. Vielleicht hat sie dir schon nebendran gesagt, du, willst du mir schnell die Hand ausstrecken? Ich könnte dir kurz die Hand lesen. Und du denkst, oh je, wo bin ich da? Ich weiss nicht, wie es dir geht. Aber wahrscheinlich nicht so, dass du nebendran in die Arme nehmen und sagen, hey, schön, bist du heute im Gottesdienst. Sondern doch eher eine kleine Distanz. Oder vielleicht rutscht jemand im Zemmel ein bisschen hinger und eine riesige Tätowierung kommt zum Vorschein und du denkst, oh oh. Wir sind im Verurteilen. Oder jemand, der vielleicht den gebrochen hat. Wir hören das und denken, pa, was ist denn das für eine? Oder für eine? Oder vielleicht zückt jemand das Nattel diesen Morgen. Schließlich ist ja Nadal Wawrinka, da muss man auf dem Laufenden sein, selbst im Gottesdienst. Wir sind jetzt schon fast eine Stunde dran. Und du denkst, ja, okay. Hat der nichts Gescheiteres zu tun? Ist der vielleicht spielsüchtig oder fernsehsüchtig? Nicht mal im Gottesdienst kann er darauf verzichten. Wir können noch viele Sachen aufzählen. Aber ihr merkt etwas von dem, wenn so Begriffe kommen, dann machen wir uns ein Bild. Und die sind meistens nicht von Liebe beseelt, dass wir sagen, hey, schön, schön bist du heute auch da. Sondern wir denken eher, muss der da sein? Gehört der hierher? Oft verurteilen wir und arbeiten Gräben, gerade durch übereilte Schlussfolgerungen. Wir haben ein genaues Bild von diesen Leuten. Das hat ja die Geschichte ein Stück weit manchmal schon geprägt in unserem Leben. Und oftmals stempeln wir jemanden gerade ab. Wir beurteilen gerade, was vor Augen ist. Gerade das, was wir hören oder sehen. Oder meistens noch über drei oder vier Ecken herum. Und wir schauen nicht das Herz an. Das ist das, was Gott hat, das ist klar. Aber wir nehmen uns oftmals auch keine Zeit, mit so jemandem ein Stück Weg zu gehen. Und zu sagen, du, ich habe gehört, bei dir ist es gerade schwierig in deiner Situation. Erzähl doch mal. Vielleicht erlebst du es aber auch, mir ist das etwa schon so gegangen. Wir waren jetzt etwa in drei Gemeinden und nachher begegnet dir jemand, der hat die gleiche Aussprache, sieht noch fast gleich aus, so die gleiche Art. Und du denkst, der mühsame Kerl hat nicht schon in der anderen Gemeinde gehabt, jetzt muss der auch wieder hier sein. Einfach nur so vom Erscheinen her. Oder vielleicht hast du jemanden am Arbeitsplatz, der dich unglaublich aufregt durch die Gemeinde. Oder sonst im Alltag entdeckst du einen ähnlichen Typ und bei dir läuft schon etwas ab. Und du bist nicht bereit, dich mal auf jemanden einzulassen. Oder es ist spannend, wir haben während dem Studium sind wir so in einer Gasse gewohnt, die Unholzgasse zu Basel, also zu Riechen. Und das ist, da haben alle so ein bisschen einander gekannt. Wir haben dann fast in die Stube hineingesehen, über die Gasse. Und dort hat es einen Mann gehabt, der hat gerade in unserer Reihe zuhinterst gewohnt. Wenn der durch die Strasse ist gelaufen, musst du wirklich sagen, dem fehlt jetzt noch der Revolver oder der Stern. Wir haben ihn auch so unter uns den Sheriff genannt. Und wenn der durch die Unholzgasse ist geschritten, dann hast du wirklich gedacht, es ist gut, haben wir so einen, der doch über unser Gässchen wacht. Und ich denke, wir haben ihn sicher zu Unrecht manchmal schon einfach ein bisschen hoch genommen. Ich weiss, es war im letzten Jahr. Er hat irgendwo mitbekommen, dass ich als Schreiner gearbeitet habe, auf der Chrischone während dem Studium noch als Schreiner gearbeitet. Und er hatte ein Problem. Er hat einen Mauerdurchbruch gemacht, das hat er noch geschafft. Und nachher hat er aber so eine Tür einsetzen. Und nachher ist er zu mir gekommen, wir haben uns mal getroffen, in der Strasse, wo er hin und her ist patrouilliert manchmal. Das ist jetzt schon fast wieder ein bisschen böse, excuse. Aber das war so ein Vorurteil. Ich war mit diesem Mann mal einen Nachmittag zusammen und habe mit ihm eine Tür montiert, damit er sein Pudeli einrichten konnte. Ich habe ihn ein bisschen kennen und seine Frau. Ich bin mal mitten am Tisch gesessen und habe gemerkt, der ist ja ganz anders. Das ist nicht so der unnahbare Sheriff, der immer Angst haben muss, dass er Pistole zieht, sondern es ist ein Mensch, der mit ihm unterwegs sein kann. Aber ich weiss nicht, ob das dir da oder dort auch so geht, dass du Menschen einfach gerade schubladisierst. Du hast ein gewisses Urteil manchmal schon gefällt, ohne überhaupt Zeit gehabt zu haben, mit so jemandem mal unterwegs zu sein, mal die näheren Umstände zu kennen. Oftmals verurteilen wir aber auch durch Intoleranz gegenüber den Lebensentwürfen der anderen. Wir sind die meisten vielleicht schon fromm aufgewachsen. Wir haben die Bibel fast mit der Muttermilch eingesogen. Und wir wissen, wie man leben sollte. Und jetzt kommt er da so ein und er lebt ein bisschen anders. Aber bei vielen Mitmenschen, die halt die Bibel nicht wirklich kennen, auch die haben wertvolle Ansichten, wertvolle Meinungen, wertvolle Lebensentwürfe. Die meisten von unseren Nachbarn, von unseren Mitmenschen haben sich viel Gedanken gemacht, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Auch sie haben Werte, die wichtig sind. Vielleicht nicht immer die gleichen wie wir. Aber auch sie haben sich viel Gedanken gemacht und geprüft, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Sie haben genau überlegt und haben Entscheidungen getroffen in ihrem Leben. Das Problem ist einfach oft, dass das nicht übereinstimmt mit den Ansichten, die ich vielleicht habe. Und oftmals merken wir, dass wir nachher gerade als Christen so über Lifestyle-Themen, so über Oberflächliches, nicht mit anderen in die Haare bekommen, wo ich mich manchmal frage, Leute, geht es um das? Geht es darum, dass wir andere verurteilen, nur weil sie ein bisschen anders leben? Geht es nicht um ganz etwas anderes? Geht es nicht darum, mehr von dem zu erzählen, was uns fasziniert? Ich habe vor längerer Zeit mal ein Gespräch mit jemandem über das Thema Ehe. Sie sind beide nicht verheiratet, wohnen aber schon länger in einer festen Beziehung zusammen. Und das ist ja eben das, wo man gerade so kommen kann und sagen kann, wäre es gut, ihr würdet endlich heiraten. Ich habe es nicht so gemacht, sondern wir waren im Gespräch und ich habe so gefragt, was beschäftigt euch in eurer Beziehung? Wie geht es euch da damit? Wo seid ihr dran? Die Frage ist nachher schon gekommen, wenn ich gesagt habe, ja, was hindert euch daran, zum Beispiel zu sagen, mal, wir wollen Ehe leben. Was sind das, was euch hindert, noch auf so etwas einzulassen? Was habt ihr für Ängste? Was habt ihr für Zweifel? Was hindert euch daran, zu sagen, mal, wir wollen uns auch vor dem Gesetz verbindlich auf so etwas einlassen? Und ich denke, was geblieben ist nach diesem Gespräch, ist nicht, Frank findet das Zusammenleben von zwei völlig daneben, sondern er interessiert sich, wie er uns helfen kann, unserer Beziehung. Klar kennen sie meinen Standpunkt, dass sie sagen, Ehe ist das, was Gott wollte. Aber sie waren nicht die, die sich nachher verurteilt gefühlt, sondern haben gemerkt, mal, vielleicht müssten wir unsere Beziehung überdenken. Vielleicht wäre noch mehr drin. Und ich glaube, es ist wichtig, nicht den Mut zu halten, aber nicht den Weg von der Verurteilung zu wählen, wo wir die Lebensentwürfe der anderen völlig kaputt machen, sondern wo wir vor allem auch versuchen zu verstehen, wo sie stehen. Es geht nicht primär um einen Lifestyle, sondern es geht ums Herz. Und ich glaube, wenn wir das Herz gewinnen, wenn die Menschen verstehen, da ist jemand, der mich annimmt, wie ich bin, aber der mich weiterbringen will. Ich glaube, da sind wir einen Schritt näher bei dem, was Jesus mit den Menschen gelebt hat. Vielleicht ein Letztes noch, das oft auch dazu führt, dass Gräben entstehen, ist durch ein überstürztes Ansprechen vom Fehlverhalten. Sicher ist es nicht falsch, da oder dort mal gewisse Punkte anzusprechen, auch bei jemandem aus meiner Nachbarschaft, bei jemandem am Arbeitsplatz. Vor allem da, was vielleicht gerade andere anfangen zu gefährden. Aber oftmals ist die Gefahr, dass wir den falschen Zeitpunkt wählen. Dass wir manchmal mit der Tür ins Haus fallen und nicht bedacht vorgehen. Mir ist der Jakobusbrief wieder in Sinn gekommen. Langsam zum Hören, Hey, schnell zum Hören. Ich wollte testen, ob ihr es noch kennt. Schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Manchmal mehr zuhören, als gerade schon etwas sagen wollte. Zuerst mal den Schnabel halten und hören. Und nachher ist vielleicht da oder der zu reden wirklich dran. Die Frage ist immer auch, was will ich erreichen damit? Was will ich erreichen, dass ich jetzt dem anderen sage, wie falsch er sich verhält? Was ist mein Motiv? Wir erleben schon die Pharisäer in der Bibel, wie sie oft nicht ist darum gegangen, Menschen zu helfen, sondern vor allem darauf herzuweisen und zu sagen, schau, ich bin im Fall besser. Gerade da, wo sie die Ehebrecherin vor Jesus bringen, können sie sagen, die hat falsch gehandelt, wir sind gut. Und was die gemacht hat, verdient der Tod. Interessant ist, Jesus, wie Jesus der Spiess wie umdreht. Wir lesen das im Johannes 8 und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst den Stein auf sie. Er sagt, die Leute, schaut doch mal euch selber an. Du klagst die Fehler vom anderen an, dabei weisst, du bist selber auch ein Punkt dran. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo unsere Mitmenschen verletzt, wo wir wirklich auch verurteilend auftreten, da wo wir einfach mal auf die Fehler vom anderen schauen. Da wo wir gerade die zuerst nennen. Es sind drei Sachen, die wir vielleicht manchmal wie Gräben schaffen. Zwischen uns und zwischen unseren Freunden, zwischen unseren Arbeitskollegen, zwischen unseren Mitmenschen. Jetzt kann man natürlich verschieden darauf reagieren und kann sagen, Frank, im Wort steht, die Menschen werden uns hassen. Also voll Dampf, wir wollen denen sagen, was sie für und so weiter. Das ist eine Variante. Aber ich nehme an, dass der Begriff verurteilend noch grösser wird und dass wir die Menschen nicht erreichen werden. Du kannst einen zweiten Weg gehen und sagen, okay, passen mir an, ist wiegen einfach. Hauptsache, ich lebe richtig, die anderen sollen doch schauen, wo sie herkommen. Oder vielleicht stehen wir sogar in Gefahr, uns ihnen sogar in Art und Weise anzupassen, dass auch unser Glaube unglaubwürdig wird. Es gibt zwei Haltungen. Wir gegen sie oder wir für uns allein, die sollen machen, was sie wollen. Und ich glaube, es gibt einen dritten Weg. Einen dritten Weg, der heisst, ein Weg vom Respekt. Letztendlich der Weg, wie Jesus uns vorgelebt hat. Respekt, der Brücken schafft. Respekt, der nicht Gräben macht, sondern ein Respekt, der Brücken schafft zu anderen. Ich bin erstaunt, wenn ich das Leben von Jesus anschaue, ist er der, der nicht verurteilt hat. Der wirklich Brücken geschafft hat. Schon nur, dass er auf die Welt ist gekommen. Er ist auf die Welt gekommen, hat nicht einfach vom Himmel oben nachher gesagt, do. Sondern er ist gekommen, für einen Menschen zu begegnen. Er ist gekommen, für eine Beziehung zu haben zum Menschen. Er ist gekommen, eine Brücke zu bauen, für einen Menschen zurück zum Vater, zurück in die Ewigkeit. Wir lesen in Matthäus 9, Vers 10. Das, was eigentlich das Leben von Jesus ausgemacht hat. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch lag. Siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Als aber er es gehört hatte, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Das waren sie, die Ausländer, die Prostituierten, die Zöllner, die Reichen, die Ehebrecher, die Diebe, die Verleumder, die Lügner, die Verbrecher. Und erstaunlicherweise hat sich Jesus nicht von ihnen weggehalten. Er ist vielleicht noch einen Stuhl nebenan gehockt oder weiter weggehockt. Sondern er ist mit ihnen gegessen. Er hat mit ihnen Gemeinschaft gesucht. Und erstaunlich ist das, was Jesus gelebt hat. Das wünschen sich heute unsere Mitmenschen. Die Studie, die der Dani schon vor zwei Wochen hat davon geredet, die Barna-Studie von Gabe Lyons und von David Kinnaman. dort wünschen sich unsere Mitmenschen 6 Punkte. 6 Punkte, wo wir Brücken schaffen können. 6 Punkte, wo wir es schaffen. Ich kann das mal hierher. Durch Respekt Brücken zu schaffen. Als erstes, und wir sehen eigentlich auch die 6 Aspekte auch im Leben von Jesus. Ich möchte heute einfach ein Beispiel herausnehmen in Form des Zöllner Zachäus. Eigentlich würde ich heute Morgen, es längt der Morgen gar nicht, mal alle Evangelien miteinander durchgehen. Auf den Spuren von Jesus sein, wie er den Menschen begegnet ist. Könnt ihr heute Nachmittag noch machen? Oder sagen, wir gehen mal ein bisschen durch. Ich möchte mal wieder neu entdecken, wie Jesus diesen Menschen begegnet ist und Brücken gebaut hat. Als erstes, was nicht Christen sagen in dieser Studie, wo wir den ersten Stein setzen, um Brücken zu bauen, heisst, stempeln wir nicht ab. Wir können Brücken bauen, indem wir Menschen nicht abstempeln, sondern dass wir sie wahrnehmen. Und das entdecke ich auch bei Jesus, gerade im Blick auf die Sache aus. Alle haben ihn abgestempelt. Der hat den Stempel gehabt, Sünder, mit dem will man nichts zu tun haben. Und erstaunlich, er versteckt sich auf einem Baum, dass er Jesus sieht. Und Jesus geht nicht dran vorbei und sagt, weh, mit dem will ich nichts zu tun haben. Nein, er bleibt stehen, schaut zum Baum hoch und er sieht ihn. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf. Er hat ihn wahrgenommen. Er hat sich Zeit genommen, bleiben zu stehen wegen ihm, und zwar wegen dem Schlimmsten von der Stadt, wo alle haben gehasst. Er hat ihn nicht abgestempelt. Aber die Leute, Lukas 19, Vers 7, die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Für Jesus gibt es keinen hoffnungslosen Fall. Es gibt keinen, den er abstempelt, sondern er bleibt stehen und schaut sie an. Es ist unglaublich. Jesus sieht weiter als nur das Äußere. Der Theologe Helmut Thielicke hat mal geschrieben, wenn wir einmal überlegen, woher Jesus die Kraft nahm, Dirnen, Zuhälter, Henkersknechte lieben zu können, dann gibt es darauf nur eine Antwort. Das kann er nur deshalb, weil sein Blick durch die Schmutzschicht und durch die Kruste der Entartung hindurchdrang, weil seine Augen das göttliche Original traf, das in jedem Menschen verborgen ist. Jesus hat in sein Herz hineingesehen. Das können wir nicht. Aber wir können bleiben stehen und sagen, ich möchte mich von dem nicht abwenden. Ich möchte ihm begegnen, wie Jesus den Menschen begegnet ist. Selbst die, die alle davonlaufen. Selbst die Christen sagen, ich pass auf. Ich möchte stillstehen und den Menschen anschauen, wahrnehmen. Als zweites, was sich die Menschen wünschen, einen zweiten Stein für Brücken zu bauen. Eigentlich haben wir es schon gehabt. Jakobus. Red weniger, lass mir mehr zu. Mehr zuhören als reden. So fantastisch. Ich hoffe, Jakobus behaltet ihr in Erinnerung. Wenn ihr den mitnehmt, dann habt ihr schon fast alles in der Begegnung für eure Mitmenschen. Langsam zum Reden. Jetzt bringe ich es wieder durcheinander. Schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Bei Zachäus lesen wir nichts davon, dass Jesus grosse Worte gemacht hat. Er hat sich einfach bei ihm eingeladen. Er hat gesagt, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Mir scheint dieser Punkt unglaublich wichtig. Der Dani hat schon gesagt, trink mal mit deinem Kollegen zuerst ein Bier. Ich bin nicht so der Bierfreund, aber bei mir ist es zum Mittag oder so etwas, was wichtig ist. Ich glaube, es muss dir entsprechen. aber gang mit deinem Freund mit. Hab Zeit mit ihm. Bist bereit, zuzuhören. Zuzuhören, was ihn beschäftigt. Und zu entdecken, dass vielleicht noch mehr dahinter ist. Ich merke, dass Jesus immer wieder, auch wenn er gewusst hat, was die Menschen beschäftigt, er ist geblieben stehen und hat die Menschen gefragt, was wünschst du dir? Eigentlich so eine blöde Frage, wenn du einen Blinden vor dir hast, oder? Oder einen Gelähmten. Aber Jesus hat es wissen wollen, gesagt, ich möchte mir für dich Zeit nehmen, was ist dein Wunsch? Auf anderen Beispiel hat er zuhören. Er wollte ein offenes Ohr haben. Die Entscheidung ist, und das ist nicht immer so einfach, wann reden wir und wann schweigen wir. Ich glaube, das ist eine der grössten Herausforderungen. Der richtige Zeitpunkt zu verwünschen, mal etwas zu sagen. Wir reden ja so, im Griechischen heisst Kairos oder göttlicher Zeitpunkt, wo einfach alles zusammenpasst. Und dann merkst du, jetzt braucht es nur ein Wort und es passiert ein Wunder. Im Reden, aber nicht nur zu reden, sondern uns auch zu bemühen, den anderen zu verstehen. Ich glaube, hören ist das eine, das andere ist auch zu verstehen, wo der andere steht. Nicht Christen haben den Eindruck, wir sind nur an ihm interessiert, nämlich zu entdecken, was nicht Christen falsch machen. Wo, dass sie wieder irgendetwas machen, was wir nicht gut finden. Ob sie sich akzeptabel verhalten, ob sie zur Kirche gehen, ob sie ein super Sexleben führen. Das sind so die Eindrücke, die nicht Christen von uns haben, wenn wir sie anschauen. Und darum geht es beim Zuhören um mehr als nur einfach zu hören, sondern um zu verstehen. Um zu verstehen, was abgeht in diesem Leben. Ich muss noch ganz ehrlich sagen, in dieser Zeit, wo wir mit dem Kurs Lieben, Scheiden, Leben mit geschiedenen und trennten Menschen sind unterwegs waren, hat sich echt eine Wut in meinem Bauch entwickelt. Wenn ich diesen Menschen zuhöre, wie oft sie gerade von den Christen verurteilt wurden. Aber es hat ihnen niemand zugelassen. Man hat einfach gesehen, sie haben sich getrennt. Und die Christen waren die Ersten, die sich auch gesagt haben, das ist nicht in Ordnung. Aber es hat sich selten eine Zeit genommen, mal zuzuhören und zu sagen, wie ist es so weit gekommen? Wie geht es dir im Moment da drin? Und zu verstehen, was in so einem Menschen abgeht. Zu entdecken, was in so einem Menschen alles ist abgelaufen. Und Dani hat es schon mal gesagt, die Christen sind die einzige Armee, die ihre Verwundeten noch umbringt. Es wären Menschen, die schon verletzt sind und wir laden das Gewehr und schiessen, statt dass wir denen zuhören würden und entdecken, wo sie stehen, sie verstehen. Ich glaube, das ist auch für unsere Freunde in unserer Umgebung wichtig, dass sie merken, hier lässt nicht nur einer zu, sondern der versteht mich. Wir haben gestern Abend einen Ehevorbereitungskurs gemacht. Und dann mussten die jungen Pärchen eine Übung machen. Eine mühsame Übung, aber sie haben es einmal gemacht. Da hockt der eine und erklärt dem anderen sein Problem. Und der andere wiederholt das Problem und sagt, habe ich dich richtig verstanden? Du hast also das Gefühl, ich fahre immer zu schnell beim Autofahren. Der andere, ja, das habe ich das Gefühl und das ärgert mich. Aha, also die ärgert das und so weiter. Wir können x-beliebige, aber dürfen zu verstehen, dürfen dem anderen zu verstehen geben, ich habe dich verstanden. Oder der hier kann dann sagen, nein, ich habe eigentlich etwas anderes gemeint. Der wiederholt es wieder. Einfach für dem anderen zu zeigen, ich habe dich verstanden. Ich habe dir nicht nur zugelassen, sondern ich verstehe dich. Ich versuche, meine Idee hineinzufühlen. Ihr könnt nachher sonst zum Fabian gehen, gibt mich vielleicht noch ein bisschen Unterricht. Genau. Sie haben das, also ich weiß nicht, ich bin nicht zuhören, wie gut das sie es gemacht haben, aber es wäre jetzt noch einmal, auch für alle Ehepaare, die mal irgendwo Knatsch haben, dann versuchen mal mit dem ein bisschen Energie aus dem Gespräch rauszunehmen. Einfach, weil es viel bringt, wenn wir einander verstehen. Bemühen, den anderen zu verstehen. Interessant ist auch, das habe ich leider so in der Bibel nicht gefunden. Aber was nicht Christen als vierten Punkt nennen, ist, bis nicht, sei nicht neunmal klug. Bis nicht einfach einer, der das Gefühl hat, ich weiss es einfach besser. Ich habe auf alles eine Antwort. Und manchmal habe ich ein bisschen den Eindruck, wir Christen, wir haben vielleicht manchmal auch uns den Anspruch, auf alles eine Antwort zu haben. Eben so die neunmal klugen zu sein. Ich schätze die Bibel. Und für mich ist es das wichtigste Buch, das ich unglaublich viel für mein Leben mitnehme. Aber die Bibel gibt nicht auf alles eine Antwort. Ich habe viele Fragen, die für mich offen sind. Ich werde Ende Februar mit meinen Klassenbrüdern werden wir eine Retrette machen. Wir haben uns jetzt gut 15 Jahre lang nicht mehr gesehen. Wir werden theologisch diskutieren, ich hoffe nicht zu viel. Aber da gibt es einfach Fragen, und ich muss sagen, Leute, ich habe keine Antwort. Ich weiß es auch nicht. Und manchmal haben wir so das Gefühl, bei unseren Mitmenschen, wir müssen auf alles eine Antwort haben. Ich glaube, wir wären manchmal ehrlicher, wenn wir selbst bei Sachen, die man müsste wissen, sagen, du, ich weiss im Moment keine Antwort. Aber wir kommen oft so über, ich weiss über alles. Ich habe schliesslich die Bibel und für mich ist alles klar. Wir haben nicht alle Antworten und es ist wichtig, das auch zuzugeben. Ein Fünftes, das unser Mitmenschen wollen, bis natürlich. In dem, dass wir nicht übergeistlich sind, sondern einfach natürlich, ohne Mensch. Jesus hat das gelebt, in dem, dass er gesagt hat, hey, Zachäus, komm, gehen wir, er hat nicht gesagt, gehen wir eins ziehen, hat er vielleicht heute gemacht, aber er hat gesagt, hey, kann ich zu dir ins Haus kommen? Er war natürlich gewesen. Er hat nicht gesagt, hey, Zachäus, oben nachher ins Beichtkämmerli und nachher schauen wir die Sache mal an. Das ist ja so ein bisschen mehr unsere Variante. Er hat gesagt, komm, wir gehen zusammen eins ziehen. Wir brauchen Zeit miteinander. Einfach natürlich. Nicht irgendwo etwas Geistliches aufgesetzt, wo wir uns manchmal vielleicht ein bisschen frömmer geben, als dass wir sind. Das ist nicht das, was unsere Mitmenschen wollen. Sondern zeigen, du bist auch Mensch, aus Fleisch und Blut. Einer, der vielleicht aber auch weiss, bei welchem Bier er stoppen muss. Das wäre noch hilfreich. Aber einfach einer, der auch natürlich ist. Der auch hier auf dieser Welt lebt und nicht das Gefühl gibt, du, ich bin völlig schon fast im Himmel. Der Petrus schreibt im 1. Petrus 3, 15, auch gerade in solchen Situationen sei jeder Zeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, zu geben. Aber tut dies mit Sanftmut und Ehrerbietung. Das bedeutet, redet über eure Überzeugungen. Und die haben wir als Christ. Und das stört der andere auch nicht. Der weiss, also ich hoffe, der weiss, dass wir Christ sind. Er hat auch kein Problem, wenn wir ihm das nicht versuchen aufzudrücken. Sondern wenn wir natürlich sind. Und wenn die Fragen automatisch aufs Thema kommen, dann interessiert er auch, was wir darüber denken. Der interessiert, was du denkst über gewisse Fragen. Aber er ist froh, wenn du natürlich bringst und sie nicht aufdrückst und sagst, wenn du nicht so lebst, uiuiui. Sondern sagst, es ist meine Art, mit dem zu leben, und ich habe gute Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, er wird ändern, Jesus wollen suchen, den Gott wollen lernen kennen, als wenn du sagst, das müsstest du auch gerade. Ein Letztes, was in dieser Umfrage herausgekommen ist, bist einfach ein Freund ohne Hintergedanken. Ich glaube, wir dürfen schon das Anliegen haben, dass dieser Mensch weiterkommen darf. Ich glaube, wir sollen das Anliegen haben, dass wir diesem Menschen weiterhelfen wollen. Aber wenn du sagst, ich brauche da wieder eine Trophäe mehr, dann sind wir in der falschen Haltung mit diesem Menschen unterwegs. Jesus sagt am Schluss von diesem Kapitel beim Zachäus, und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus ist gekommen, damit Menschen ein neues Leben haben dürfen. Damit Menschen eine neue Hoffnung haben. Aber er wollte niemand ins Reich Gottes zwingen. Sondern er war der Menschenfreund. Er ist in den Dreck gegangen. Er ist mit einem gleichen Tisch gelegen. Für ihn echt Freund zu sein. Aus dem All wahrzunehmen. Und ich glaube, genau das Verhalten schafft eine Brücke. Und der Charlie muss nachher nicht mehr so kritisch reinschauen, sondern da passiert etwas. Da gibt es plötzlich einen neuen Ausdruck, der in diesem Gesicht darf entdeckt werden. Da geht plötzlich die Sonne auf. Wenn wir nicht verurteilen, wenn wir nicht Gräben schaffen, sondern wenn wir Brücken bauen. Und das wünsche ich mir für mein Leben, für uns als Gemeinde, dass wir uns wie Jesus, gerade in diesem Beispiel vom Zachäus, es gibt unzählige mehr. Lesen mal die Evangelien wieder neu durch und entdecken sie, wie Jesus sich verhalten hat. Es ist interessant, das Wort Respekt im Lateinischen heisst respectare und bedeutet re, wiederholt, und spectare, Spektrum, hinsehen, wiederholt, heranschauen. Respekt heisst nicht einfach einmal heranschauen und sagen, so ist es, sondern wiederholt heranschauen. Respekt haben, nicht vom ersten Eindruck sich gerade schon leiten und verurteilen, sondern immer wieder eine Chance geben, immer wieder einen Weg weitergehen. Es ist eine Herausforderung als gläubige Menschen, als Gemeinde, nicht wie die Pharisäer, sich falsch abzusondern, sich abzuschotten. Das merke ich selber als Pastor. Du kannst dich schnell mal einfach in eure Gemeinde wie zurückziehen. Und gar nicht merken, dass da verschiedene Zachäus auf unseren Bäumen im Alltag hocken, die warten, dass einer bleibt stehen, anschaut und mit ihnen eins geht ziehen. Oder sie einladen zum Essen und sagt, komm, mit dir möchte ich unterwegs sein. Lasst uns mit dieser Haltung von Jesus mit Menschen unterwegs sein, damit Menschen die Güte, die Liebe von Gott erfahren können. Damit sie nicht Verurteilung erleben, sondern damit sie Respekt dürfen erfahren und dass sie dürfen merken, da baut jemand eine Brücke, wo mir der Weg schafft, letztendlich zu Christus, wo sich mein Leben verändern kann. Dass das noch viel mehr geschehen kann, durch mich, durch dich, durch uns als Gemeinde, das wünsche ich mir. Aber das können wir nicht aus uns machen. Sondern hat immer damit zu tun, nachzusehen bei Jesus. Aus seiner Nähe, aus uns auch die Kraft zu schenken, wir dürfen mit diesen Menschen anders umzugehen, als wir es vielleicht bis jetzt da haben. Das wünsche ich mir von Herzen, dass wir nicht Verurteiler sind, die Gräben schaffen, sondern dass wir dürfen Brückenbauer sein für das Reich Gottes. Amen. Ich noch beten. Ja, Jesus, wir wollen einfach danken, dass du bist auf die Welt gekommen. Es wird mir immer wieder neu gross, was es dem muss gekostet haben. Nicht einfach vom Himmel aus zu verurteilen und zu sagen, ach komm, lassen wir doch die Leute. Sondern du hast dir die Mühe genommen, auf die Erde zu kommen. Bist uns nachgekommen. Bist mit denen zusammen gewesen, wo wir oft eine Sicherheitsdistanz waren. Hast ihnen gezeigt, was Liebe heisst. Hast ihnen Respekt und nicht Verurteilung entgegengebracht. Du hast sie erleben, was Liebe, Annahme und Vergebung ist. Und ich bitte dich für mein Leben, für unser Leben, dass du uns beschenkst mit einer Liebe, die über alles rausgeht, die Menschen wahrnimmt in unserer Umgebung, wie du, Herr Jesus, der Zachäus wahrgenommen hast. Dass wir dürfen wie du zu Brückenbauer werden, dass Menschen dürfen Leben finden in dir. Der Herr segne euch mit viel Weisheit, mit einem liebenden Herz, das über alle Masse rausgeht für eure Mitmenschen, für die schrägen und die kuriosen Typen. Damit Menschen dürfen Jesus lernen kennen und ein neues Leben dürfen erfahren. Amen.